Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Ich werde das gerne machen. Ich werde mich gerne nochmal vorstellen und auch nochmal zwei, drei Sachen sagen über unser Bauprojekt in der Hügelstraße. Aber zuerst lassen Sie mich doch bitte beten. Jesus Christus, ich will dir danken, dass du unser Herr und unser Gott bist. Derjenige, der uns in alle Wahrheit hineinführt durch seinen Heiligen Geist. Und was ist Wahrheit? Wenn wir sie hören, aber nicht leben, dann bleibt es Halbwahrheit. Und so will ich dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, jetzt nicht nur zu hören, sondern das, was du uns sagen möchtest, was Menschen hören durch dich, dass wir das auch leben, Herr. Und so will ich dich bitten, dass du diese Predigt segnest. Amen. Genau, mein Name ist Wolfgang Schwarzfischer. Ich bin Pastor der Gemeinde Hügelstraße in Frankfurt am Main. Wir sind, meine Frau und ich, seit etwa 5 Jahren jetzt in der Hügelstraße. Und vor, ja, so etwa 2 Jahren haben wir begonnen, ein Bauprojekt zu planen, weil wir fanden, dass es weiteren Raum geben sollte für Gott. Also es kommt Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, aber natürlich sprechen wir viel vom Geist Gottes. Wir sprechen viel davon, dass er uns begegnet, dass er uns überall begegnen kann. Aber in unserem Leben, jedenfalls in meinem Leben, ist es so, ich muss ihm Platz machen. Und manchmal braucht es eben solch einen Platz wie ein Gemeindehaus, oder Kleingruppenräume, damit uns Gott tatsächlich auch begegnen kann. Und da haben wir gesagt, das wollen wir gerne machen. Wir wollen auf dem hinteren Teil des Grundstücks ein Gebäude errichten, das unten Gemeinderäume hat, Kleingruppenräume vor allen Dingen. Dann im ersten Stock eine Logopädiepraxis. Wir haben nämlich einen Kindergarten. Das sind etwa 40 Kinder. Von diesen 40 Kindern haben überhaupt nur zwei deutsche Eltern. 38 haben mindestens ein nicht deutsches Elternteil. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt was damit zu tun, aber viele dieser Kinder sind nicht wirklich gut in der deutschen Sprache. Und wir fanden, dass eine Logopädiepraxis, also so eine Sprachlernpraxis, gut zu unserer Gemeinde passen würde. Und sie passt gut in die Nachbarschaft, denn wir haben dort auch viele ältere Menschen, Schlaganfallpatienten, die lernen müssen, wieder zu sprechen. Und dann wollen wir darauf 10 Wohnungen errichten, weil wir fanden, dass diese Idee eines gemeinsamen Lebens, eines Lebens miteinander, gerade in so einer Stadt wie Frankfurt eine große Faszination hat. Menschen vereinzeln doch sehr. Und diese Idee, ein Haus zu haben, in dem ich wohnen kann, also jetzt nicht eine Lebensgemeinschaft, aber eine Wohngemeinschaft mit separaten Wohnungen, aber wo man aufeinander sieht und miteinander geht und miteinander unterwegs ist. Das war eine große Herausforderung und wollen gerne einige wahrnehmen aus unserer Gemeinde. Ja, und so haben wir jetzt angefangen zu bauen. Also die Baugrube ist fast fertig ausgehoben. Und wie das bei so einem Bau ist, haben alle möglichen Herausforderungen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass unser Bau der erste ist, wo man feststellt, es dauert länger und es wird teurer. Also für mich war es jetzt ein bisschen überraschend, aber alle anderen, die schon gebaut hatten, sagten, naja, ist ja klar. Was uns so ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist auch der ein oder andere Nachbar, der das nicht möchte, der nicht möchte, dass diese schöne Wiese, die es da gab, bebaut wird, verständlicherweise. Nicht ganz so verständlich ist die Art und Weise, wie der ein oder andere Nachbar dagegen vorgeht. Naja, ich muss das lernen, oder? Es ist ja nicht mein Lebenstraum, natürlich so ein Haus zu bauen, aber es ist etwas, wo ich denke, dazu hat Gott mich berufen. Und jetzt kommen diese vielen kleinen Dinge von der Seite und die Frage ist, gebe ich da jetzt meine Freude dran? Also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, wie es bei euch ist in eurem Leben, aber manchmal weiß man, das ist richtig, was ich tue, aber es hat dann so viel Routine oder Widerstände oder was auch immer, dass man die Freude verliert. Und das ist schade, finde ich. Und das will ich nicht zulassen. Und da muss ich mich immer wieder selbst erinnern, dass das nicht geschieht. Und ich habe auch guten Grund. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wir haben auf diesem Grundstück zwei Birken stehen gehabt. Und das hat eigentlich mit dem Bau gar nicht direkt was zu tun. Die waren morsch geworden und sollten gefällt werden. Standen ganz am Rand des Grundstücks und dann fing dann der öffentliche Fußweg an. Und zwei oder drei Nachbarn haben das mitbekommen und die fanden das jetzt gar nicht gut, dass die Birken gefällt werden und haben sich drumherum gestellt und haben diese Birken gerettet. Das war schön für die Birken oder auch nicht, ich weiß es nicht, die waren eh krank. Der Baumdienst war da, die kamen, die hatten ihren Hebekran und die konnten eben nicht fällen. Und dann haben die Polizei gerufen, aber in Frankfurt die Polizei zu rufen, wenn sie nicht gerade sagen, ich liege hier blutend und sterbend auf der Zeil, das dauert, bis die dann kamen. Und so war es tatsächlich so, dass es wirklich auch gedauert hat. Und der Baumfelldienst ist dann abgezogen, weil sie sagt, nee, also wir können jetzt nicht hier einen halben Tag warten. Wie das halt so kommt. Zwei Tage später kommt der Anruf von der Firma Obert, Baumfällung. Wer bezahlt denn das? Das ist natürlich eine gute Frage in diesem Zusammenhang. Also meine erste Wahl wären ja die Nachbarn gewesen, ganz ehrlich gesagt. Aber jetzt versuchen Sie mal, Menschen, mit denen Sie ja 5 Jahre zusammengelebt haben, da irgendwie erstmal zu greifen. Wer war das? Der eine Bauarbeiter ist auch geohrfeigt worden, also was war denn da los? Und naja, und dann denkt man sich auch, man hat ja auch nur so eine limitierte Kraft. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt bete ich einfach mal. Jetzt bete ich und vielleicht findet sich eine Lösung. Und dann fand sich über Wochen keine Lösung. Und irgendwann rief mich der Herr Müller von der Firma Obert an und er sagte, wissen Sie was, ich habe mir das überlegt. Es ist ja so, wir waren da und dann haben wir das ja doch nicht abgekriegt, diese Birken wegen der Nachbarn. Also Sie hatten irgendwie ja auch nichts davon. Und jetzt habe ich mir überlegt, könnte ich Ihnen das nicht spenden? Und ich habe gesagt, ja, das geht. Also. Und dann dachte ich, das ist doch so klasse. Also, dass ich mich da jetzt nicht in irgendwelche Kämpfe und Gerichtsverfahren verstricken muss, vielleicht mag das nochmal kommen, das kann ja sein. Aber wo ich sagen kann, das gebe ich jetzt an Gott zurück. Und ich bete und dann wird er schon eine Lösung finden. Und ich fand das einfach ganz, ganz toll, dass er diese Lösung gefunden hat. Es ist für mich wirklich eine große Freude. Mittlerweile kommen Nachbarn und entschuldigen sich bei uns, weil sie sagen, das ist so aus dem Ruder gelaufen, das wollten wir nicht. Und wir kriegen plötzlich eine ganz neue Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Naja, vielleicht hat mich das auch zu dieser Predigt bewogen. Die Frage ist ja, Gebet, hilft's was? Und ich könnte jetzt die kürzeste Predigt der Welt machen und sagen, ja, Amen. Aber ich könnte es natürlich auch noch ein bisschen ausführen. Und das will ich gerne tun. Ich möchte gerne über dieses Gebet, über das Thema Gebet sprechen, weil es für mich auch ein Thema ist. Man denkt es ja immer von Pastoren, naja, das ist ja klar, Kraft Amtes, beten die ja viel und sind ja große Gebetskämpfer. Das mag sein, aber es ist halt jedes Mal auch umkämpft. Also es geht mir ja nicht anders wie jedem anderen. Ich sage ja, bete ich jetzt oder mache ich eine Predigt fertig? Bete ich jetzt oder rufe ich an? Bete ich jetzt oder knall ich mich vor den Fernseher? Das ist ja gar nicht anders. Deswegen habe ich einen Text rausgesucht, wo es um den Propheten, ich glaube, Prophet kann man schon sagen, Daniel geht. Also Daniel, der in der Gefangenschaft in Babylon ist. Daniel gefällt mir von daher gut, weil ich denke, seine Situation ist sehr stark vergleichbar mit der Situation, in der wir heute leben. Die Menschen in Babylon um Daniel herum sagten, eigentlich ist uns dein Gott völlig egal. Es ist jetzt nicht so, dass wir viel gegen den hätten, aber wir interessieren uns einfach nicht für ihn. Wir haben unsere eigenen Götter. Wir haben unsere eigenen Götter und diese Götter sind mächtiger als dein Gott, denn sonst wäre ja Jerusalem nicht erobert worden. Das ist ja völlig klar. Warum lässt Gott das denn zu, was wir heute auch oft hören, wenn er der allmächtige Gott ist? Wenn er so viel mächtiger wäre als unsere Götter? Und so lebt Daniel in einer Situation, die sehr stark an unsere Situation erinnert. In einem Königshaus, in aller Macht, in allem Reichtum und geistlich völlig leer. Menschen, die versuchen, ihr Leben irgendwie zu bauen ohne Gott oder mit den falschen Göttern. Daniel hört Nachrichten aus der Heimat, hat es ja auch selbst miterlebt und er hört, dass das Jerusalem halt immer noch in Trümmern ist. Dass Jerusalem, die Stadt, in der er geboren ist, in der er auch einen wahrscheinlich sehr kleinen Teil seiner Kindheit und Jugend verbracht hat, dass diese Stadt immer noch zerstört ist. Und ich möchte Ihnen mal vorlesen, wie Daniel auf diese Situation in einer ungläubigen Umgebung zu leben, vielleicht auch das Gefühl zu haben, Gott hat uns vielleicht auch vergessen, weiß es nicht, ob er sich das vielleicht so gedacht hat. Da, wo ich eigentlich hingehöre, da bin ich nicht. Da, wo ich eigentlich sein möchte, da ist sowieso alles kaputt. Wie dieser Daniel darauf reagiert. Und weil es ein relativ langer Text ist, will ich ihn einfach nur vorlesen. Das kommt aus Daniel 9, die Verse 16 bis 24. Daniel sagt: Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn. Wende ab deinen Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Herr, sei gnädig. Sei aufmerksam, tue, säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Und jetzt springt das, also jetzt ist das beschrieben worden und jetzt beginnt plötzlich wieder so ein Part, wo Daniel in der Ich-Form erzählt. Als ich noch so redete und betete und mein und meines Volkes Israels Sünden bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir, und er sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du dieses Gesicht verstehst. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und dann wird dem Frevel ein Ende gemacht. Es geht noch einige kurze Verse weiter, aber hier will ich mal aufhören. Sollte es vielleicht noch mal vorlesen, aber dann würde es wahrscheinlich zu lang werden. Was mir an so einem Text auffällt, ist, dass obwohl ich gesagt habe, dass Daniel in einer Zeit lebt, die sehr vergleichbar mit unserer Zeit ist, bei Daniel selbst doch sehr vieles unterschiedlich zu meinem Leben zum Beispiel ist, auch zu meinem Gebetsleben. Wir leben ja in einer sehr selbstbezogenen Zeit. Und ich will natürlich niemandem zu nahe treten, deswegen rede ich jetzt von mir. Aber möglicherweise ist das bei dem einen oder anderen ja ganz ähnlich. Wenn Sie mal hören, wenn Sie sich selbst mal zuhören beim Gebet, dann versuchen Sie doch mal rauszufinden, wie viele Teile in diesem Gebet es um Sie geht und wie viele Teile es in diesem Gebet um Gott geht. Ich glaube, dass die Zeit, in der wir hineingeboren sind, in der wir groß geworden sind, uns sehr viel mehr prägt, als uns das oft bewusst ist. Und diese Zeit, in der wir leben, die uns prägt, ist eine Zeit, wo es um den Menschen geht, wo es um mich geht, wo es um meine Gedanken und um meine Gefühle geht, wo es darum geht, wie ich empfinde. Und das hört man in unseren Gemeinden, das hört man in unseren Gebetszeiten, das höre ich, wenn ich meinem eigenen Gebet zuhöre, dann höre ich, wie sehr es in diesen Gebeten um mich geht. Die Botschaft der Bibel ist eine ganz andere. Die Botschaft der Bibel zentriert sich auf Gott. Vielleicht, Patrick, kannst du mal diese Folie anwerfen. Ich habe nicht den gesamten Bibeltext dran gemacht, sondern nur einige Schlüsselworte in dem Gebet Daniels. Daniel betet und er spricht über deine Gerechtigkeit, dein Zorn, deine Stadt, dein heiliger Berg, dein Volk, dein Knecht, dein Antlitz, dein Heiligtum, dein Ohr, dein Auge, deine Barmherzigkeit. Das ist für Daniel überhaupt keine Frage. Da ist ein junger Mann weggenommen worden aus der Stadt, in der er hineingeboren worden ist. Und diese Stadt ist verwüstet worden. Und wir lesen nichts, wir lesen nicht ein Wort darüber, was mit seiner Familie ist. Heute würden wir sagen, das ist ein Kind, das absolut traumatisiert worden ist. Und wer, wenn nicht Daniel, hätte Grund, vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, warum? Ich, guck mich an. Wo ist denn meine Heimat? Wo ist denn meine Familie? Wo ist denn meine Zukunft? Aber Daniel erlebt eine Befreiung, von der ich denke, dass sie vielen von uns noch bevorsteht. Er kann seinen Blick wenden und er blickt auf Gott. Und er sagt, es geht nicht um mich, es geht um dich. Es geht nur um dich, Herr. Er spricht auch schon über sich. Aber er spricht über unsere Sünde, die Missetat unserer Väter und das, was daraus resultiert, nämlich mein Flehen. Dieser Part ist sehr, sehr kurz. Und wenn er sich selbst sozusagen vor Gott bringt, dann bringt er sich mit seinen Wunden vor Gott und er sagt, Herr, da sind meine Sünden, das sind die Sünden meiner Väter. Bitte vergib sie, ich flehe. Da ist der Punkt, wo er mal auf sich guckt. Ich flehe. Und dann kommt er wieder auf die Barmherzigkeit Gottes zu sprechen. Jesus im Neuen Testament sagt in seinem Gebet etwas ganz Ähnliches. Er sagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus, der Sohn des Herrn, der Menschensohn, der uns in allem gleich war, aber keine Sünde hatte. Dieser Menschensohn bereitet sich auf seinen Tod vor. Er kann sich gar nicht vorbereiten. Niemand kann sich eigentlich auf den Tod vorbereiten. Sondern der Tod kommt wie der letzte Feind. Und Jesus ist starr vor Schreck. Und er sagt, du bist der Herr des Lebens. Ich habe keine Sünde. Ich habe es nicht verdient, in den Tod zu gehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Kirche des Nazareners kommt aus einer Tradition, die man Heiligungstradition nennt. Das Wort Heiligung ist heute nicht mehr verständlich. Ich muss das umschreiben, ich muss meinen biblischen Unterricht, also so eine Art Konfigruppe, alles Mögliche an Beispielen erklären, weil dieser Begriff heilig überhaupt nicht in ihrem Sprachschatz vorkommt. Ich würde ihn doch so beschreiben wollen. Heilig bedeutet, Gott ins Auge zu nehmen und sich selbst aus dem Auge zu verlieren. Heilig bedeutet, auf Gott zuzugehen und sich selbst zurücklassen zu können. Daniel kann das. Jesus kann das natürlich. Unsere Kirchenväter konnten das offensichtlich, also die großen Kirchenväter aus der Geschichte, aber eben auch die Gründerväter unserer Kirche. Und jetzt ist einfach die Frage, ob ich das kann. Und natürlich kann ich es nicht. Deswegen fragt Gott nicht nach unserem Können, sondern er fragt nach unserem Wollen. Und er fragt, willst du das? Möchtest du das? Und wenn ich von ganzem Herzen Ja sagen kann, dann kann ich tatsächlich diese veränderte Position einnehmen wie Daniel und kann sagen, es ist deine Barmherzigkeit, Herr, die mein Leben füllt. Es sind nicht mehr meine Kämpfe, sondern es sind deine Kämpfe. Es sind nicht mehr meine Wunden, es sind deine Wunden. Wenn ich das kann, dann habe ich mich abgesondert von dem, was die Gesellschaft uns lehrt, dass wir auf uns schauen müssen, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass wir festhalten müssen, sondern ich kann mein Leben in die Hand des lebendigen Gottes geben. Selbstzentriert oder gottzentriert? Das ist die Frage, die das Gebet Daniels uns stellt. Eine zweite Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass dieses Gebet, das Daniel spricht, einen Kanal öffnet zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Also Daniel betet und dann ist es die Zeit des Abendopfers, vielleicht will er gerade opfern oder vielleicht dient es auch nur als Zeitangabe. Plötzlich erscheint ein Bote Gottes, Gabriel. Und dieser Bote Gottes sagt ihm, Daniel, während du gerade hier gebetet hast, hat Gott einen Ratschluss gefasst. Und ich bin gekommen, um dir diesen Ratschluss Gottes mitzuteilen. Ihr werdet 70 Wochen hier in der Gefangenschaft sein, wie immer diese 70 Wochen sich jetzt zeitlich auch zusammensetzen. Es geht nicht um Kalender, es geht nicht um Termine. Es geht darum, dass Gott sagt, ich habe euch nicht vergessen. 70 Wochen! Und dann hat der Frevel ein Ende. Die Dunkelheit wird das Licht nicht überwinden. Es sind zwei Ebenen. Und das Gebet Daniels verbindet diese beiden Ebenen. Vielleicht geht es euch wie mir, mich hat das ein Stück an Hiob erinnert. Da ist es ja auch so ganz ähnlich. Da gibt es auch diese zwei Ebenen. Da gibt es einmal diese geistliche Ebene, dieser, naja, man würde fast sagen, dieser Wettkampf zwischen dem Teufel und Gott um Hiobs Verhalten. Und dann gibt es auf der anderen Seite Hiob mit all seinen Verlusten, der auf dem Aschehaufen sitzt und der im Grunde nichts weiß von dem, was sich dort auf dieser geistlichen Ebene abgespielt hat. Kann er auch nicht, denn er ist ja so beschäftigt damit, sich zu verteidigen gegenüber den Freunden. Immer nachzuweisen, nein, ich bin nicht so falsch, nein, ich habe nicht Unrecht getan, nein, ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben, bitte, bitte glaubt mir doch, dass er gar keine Zeit hat, diesen Kanal zu Gott zu öffnen. Und manchmal überlege ich mir, wie sehr ich wohl Hiob gleiche, wie sehr ich wohl Daniel gleiche. Ob ich derjenige bin, der sich sämtliche Kanäle mit all seinen Bemühungen, mit all seinen Rechtfertigungen, mit all seinen Erklärungen einfach nur verschließt Oder ob ich wie Daniel sagen kann, deine Barmherzigkeit, Herr, auf die vertraue ich. Hiob hat vielleicht bis zum Schluss den tieferen Sinn seines Leidens nicht verstanden. Es wird zwar erzählt, dass er wiederhergestellt wird, er gesundet, er bekommt Kinder, sein Besitz wird vielfältig zurückgegeben, aber es wird nie erzählt, dass er versteht, was da eigentlich in seinem Leben passiert ist. Und so ist es ja vielleicht manchmal bei uns auch, ne? Es sind Dinge in unserem Leben passiert und vielleicht haben sich diese Wunden auch schon so ein Stück geschlossen. Vielleicht merkt man, ja, aber Gott hat mich trotzdem, und trotzdem verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, was eigentlich geschehen ist. Aber bei Daniel ist es anders. Er betet und er betet, ich will das jetzt mal nennen, gottzentriert. Also nicht nur über sich selbst, über seinen eigenen Verlust, über das, was er sich wünscht, sondern er betet tatsächlich und versucht, Gott in den Blick zu bekommen. Und das öffnet ihm plötzlich einen Kanal, dem Gott ihm sagen kann, Daniel, was du tust, was du erlebst, hat einen Sinn. Es ist nicht das Ende, es ist der Beginn der Befreiung. Punkt 3. Daniels Gebet. Also, Daniel ist in diesem Palast, das ist Babylon, und das ist der Palast des Königs. Und Daniel betet, das haben wir vorhin gehört, er betet und er sagt, Herr, deine Barmherzigkeit, darauf warten wir. Erfüllt sich das? Erlebt Daniel das noch, dass die Israeliten nach Hause gehen dürfen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stirbt er vorher. Ein Gebet, das sich in seinem Leben nicht erfüllt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es solche Gebete in unser aller Leben? Also, es gibt Gebete, die ich bete, die ich schon lange bete, und ich weiß, sie werden sich in diesem Leben nicht mehr erfüllen. Ich kann mich erinnern an, ich war ja lange in Berlin, 20 Jahre, habe da Alkohol- und Drogenarbeit gemacht, an einen der ersten Abhängigen, die wir aufgenommen haben, Silvio, und mit dem wir einfach einen guten Kontakt hatten. Wir haben zusammen diese ehemalige NVA-Kaserne renoviert, wo dann dieses Wohnprojekt für alkoholkranke Menschen entstehen sollte. Und wir haben für den Silvio gebetet. Ich habe für den Silvio gebetet. Er kam aus einer völlig zerrütteten Familie. Der Vater war alkoholkrank. Es war furchtbar, was er erlebt hat in seinem Leben. Sein Vater hat ihn angerufen. Das war noch zu DDR-Zeiten, der hatte so eine Werkstatt und die hatten auch Telefon, das war ja gar nicht üblich, und er ruft im Wohnhaus an und er sagt, Silvio, komm rüber, ich brauche dich in der Werkstatt. Und als der Junge, 7, als der in diese Werkstatt kommt, findet er seinen Vater, der sich aufgehängt hat. Er wollte nicht, dass die Frau ihn findet und dachte, na, meinem Sohn kann ich das zumuten. Und das hat den Silvio, unter anderem das, hat ihm einfach die Beine weggehauen. Und wenn es jemand verdient hätte, in diesem Leben glücklich zu werden, er wäre sicher einer dieser Menschen gewesen. Und wir haben für ihn gebetet und wir haben uns so gefreut, als dann die Beziehung zu seiner Freundin, die sich von ihm getrennt hatte, weil er alkoholkrank war, als er dann trocken wurde, als diese Beziehung wieder zusammenkam. Er hatte eine ganz süße kleine Tochter, die Julia. Es war wirklich so, wo man so dachte, meine Güte, geistlich hat sich viel getan. Er hat sich taufen lassen nach seiner Bekehrung. Ich durfte ihn taufen, es war wirklich toll. Und dann kommt ein Rückfall und er hängt sich auf. Und es hat ihn genau das eingeholt. Und ich dachte, Gott, warum hat sich dieses Gebet nicht erfüllt? Aber das ist das Leben. Wenn wir in diesem Leben, nur in diesem Leben auf Jesus Christus hoffen, dann sind wir die allerarmseligsten unter allen Menschen. So heißt es bei Paulus. Wenn wir nicht in den Blick nehmen, dass es eine andere Wahrheit hinter unserer Wahrheit gibt, dann ist das armselig. Dann sind wir arm an unserer Seele. Daniel, er betet in diesem Palast des babylonischen Königs. Und er sagt, bitte lass doch die Stadt Jerusalem wieder erstehen. Es ist deine heilige Stadt, bitte segne deinen heiligen Berg, um deines Namens willen. Und das erlebt er nicht. Und dann, viele Jahre, viele Jahrzehnte später, vielleicht in diesen Räumen, aber auf jeden Fall in diesem Gebäude, in dieser Stadt, im Palast des Königs. Mittlerweile hatte die Königsfamilie gewechselt. Mittlerweile waren die Perser diejenigen, die die Herrscher gestellt haben. Da passiert was ganz Ähnliches. Wieder hört ein jüdischer Mann von der Stadt Jerusalem, Nehemia, und wieder ist er völlig traurig über das, was er hört. Und er geht und dient seinem König und dieser König sieht, was sehr ungewöhnlich ist, mit dir stimmt doch was nicht. Und was noch ungewöhnlicher ist, der König, der Könige, also der damalige Weltherrscher, fragt seinen Untergebenen, was ist denn los? Und Nehemia sagt, die Stadt Jerusalem liegt in Trümmern und das macht mir einfach Not. Dieser persische König gegen alle Vernunft sagt, Nehemia, pack deine Sachen, geh hin, bau die Stadtmauer wieder auf. Ich unterstütze dich, wo ich nur kann. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, das geschehen ist. Und ich will glauben, dass das Gebet Daniels dieses Wunder vorbereitet hat. Dass das Gebet Daniels, das gesprochen worden ist, viele Jahre, viele Jahrzehnte später in diesem Palast im Herzen eines ganz anderen Königs gewirkt hat. Und Gott sagte, du unterstütze Nehemia, unterstütze das Volk Gottes. Ich kann das nicht beweisen. Ich kann sowas natürlich nicht beweisen. Aber ich will glauben, dass ein Gebet, das vor vielen Jahrzehnten Daniel Frieden gebracht hat, seiner Seele Frieden gebracht hat, als er sich auf Gott ausgerichtet hat, als er zu einem Punkt kam, wo er sagte, es ist deine Sache, Herr, und du wirst sie gut machen. Dass dieses Gebet viele Jahrzehnte später dem Volk Gottes Frieden bringt, die Stadtmauer wiederherstellt, sodass sie in Frieden und in Sicherheit leben können. Das will ich euch mitgeben. Ich könnte jetzt so nochmal so eine Liste machen mit 10 Schritten für euer Gebetsleben, aber das will ich gar nicht. Ich will euch nur sagen, dass eine betende Gemeinde keine vergebliche Gemeinde ist. Ich will euch nur sagen, dass das Gebet, das ihr sprecht, nicht verloren ist. Vielleicht ist es dumm. Viele Gebete, die ich gesprochen habe, ich bin so super froh, dass Gott die nicht erhört hat. Ich dachte, Mann, Mann, Mann. Neulich habe ich mal einen Freund getroffen. Der war vor vielen, vielen, vielen Jahren unsterblich in eine Frau verliebt. Und er sagte zu mir, Wolfgang, bitte bete, ich weiß, diese Frau hat Gott für mich bestimmt. Und ich habe gebetet, also jetzt nicht, dass ich da gefastet und vor dem Herrn gehe, aber immer mal wieder habe ich gesagt, Mensch, ja, und du weißt ja, und die wollen, und also nicht die, die wollen, das war ja das Problem, er wollte, so. Und das Nächste, was ich von ihm gehört habe, war, dass er heiratet. Eine andere Frau. Und ich dachte jetzt neulich mal, jetzt sprichst du ihn mal drauf an. Das ist jetzt 25 Jahre her, jetzt kannst du ihn einfach mal fragen. Und da sagte er, naja, weißt du, wenn man so jung ist, wie es halt so ist. Und so geht es mir auch. Also ich habe in meinem Leben so viel Zeug gebetet und bin froh, dass Gott das nicht erhört hat. Und trotzdem weiß ich, dass keines dieser Gebete vergeblich war. Denn es hat mir trotz allem geholfen, Gott in den Blick zu bringen. Ihn in den Blick zu nehmen und zu sagen, ja Herr, dir traue ich zu. Vielleicht hat er das auch nicht getan. Vielleicht sind Dinge in unserem Leben immer noch offen. Vielleicht zerrinnt uns die Zeit durch die Hände und wir sagen, ja, vielleicht wird es auch gar nichts mehr in unserem Leben. Und trotzdem ist keines dieser Gebete vergeblich gesprochen. Gott wird es erfüllen zu seiner Zeit. Und dazu will ich uns allen Mut machen. Ich will uns allen Mut machen, Gott ins Auge zu nehmen, mit ihm zu sprechen. Ich Menschen in Krankenzimmern besuche, dann bete ich natürlich für denjenigen, für den ich besuche, und ich bete auch immer für denjenigen, der im Nachbarbett liegt. Ich frage immer, darf ich für sie beten? Wisst ihr, was ich super oft höre? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Natürlich, wenn wir nicht für die Menschen beten, dann betet niemand für sie. Und deswegen will ich uns Mut machen, diesen Gebetsdienst aufzunehmen oder wieder aufzunehmen oder mit einer neuen Begeisterung aufzunehmen und zu Gott zu kommen und zu sagen, du Herr, deine Barmherzigkeit. Amen.